Ja, heute der Predigttext, da muss ich das vorweg sagen, im Blättle steht Lukas 8 und es war so, ich habe nicht aufgepasst beim, das ist ein bisschen arg, ich muss weiter weg, okay, Abstand ist nicht so mein Ding, aber Lukas 8, Lukas 6 steht im Blättle, das Problem ist, dass ich nicht richtig geguckt hatte und dann habe ich den Gottesdienst so zusammengestellt. Und habe gedacht, naja, macht auch nichts, ist auch das Evangelium des Sonntags, kann man auch drüber predigen. Und hatte auch alles schon so schön im Kopf. Und das ist mir noch nie passiert. In 9 Jahren Wilhelmsdorf haben mich in dieser Woche 4 Leute angesprochen, was ich wohl diesen Sonntag über Hesekiel predigen werde. Heieiei. Daraufhin habe ich jetzt einfach entschieden, dass ich mich wohl dem Hesekiel stellen muss. Und nehme sie jetzt einfach mit zu Hesekiel, auch wenn eigentlich Lukas im Blättle stand. Ich hoffe, Sie können damit leben. Beginnen wir ein bisschen vor Hesekiel, nicht geschichtlich, sondern denkmäßig. Eine Frage an Sie. Was ist Ihre, was ist deine Berufung? Oh, jetzt wird's speziell. Speziell weiß ich es nicht. Und speziell ist es auch gar nicht so einfach zu sagen. Ich kann sagen, ich bin berufen, Pfarrer zu sein, das weiß ich. Aber was ist eigentlich ganz allgemein deine und meine Berufung, wenn wir das Neue Testament anschauen? Und da wollen wir hinkommen. Auch Hesekiel will uns zu Jesus führen. Wenn wir da hinkommen, dann stellen wir fest, dass in der Taufe Gott über unser Leben seine Berufung ausspricht. Dann habe ich mal im Neuen Testament geguckt, zu was du und ich denn so berufen sind. Nicht speziell, sondern ganz allgemein. Da steht zum Beispiel, dass wir alle berufene Heilige sind. Sie sind berufen, ein Heiliger, eine Heilige zu sein. Oh, oh. Das ist gar nicht so schwierig. Ein Heiliger wird man, wenn einen Jesus Christus die Sünden vergibt. Dann ist man geheiligt und dann ist man ein Heiliger. Aber dazu sind sie berufen worden, mit ihrer Taufe. Einer zu sein, heilig heißt, der zu Gott gehört. Denn heilig heißt nichts anderes als zu Gott gehörig. Haben Sie das? Und dann steht in Römer 9, dass Sie einer sein sollen, an denen Gott seine Barmherzigkeit zeigen will. Sie sollen also ein Zeuge sein, an dem man Gottes Barmherzigkeit sehen kann. Einmal, dass Sie einer sind, der davon lebt. Vielleicht auch, dass das nach außen strahlt. Oder Paulus schreibt, du bist berufen, Frieden mit Gott zu haben. Das ist eine Berufung, Frieden mit Gott zu haben. Haben Sie das? Oder er schreibt, du bist berufen zur Freiheit. Frei zu sein von den Mächten, Tod, Sünde, Teufel, Zeitgeist und was alles so stimmt und läuft und spricht. Du bist berufen davon, frei zu sein und absolute Freiheit zu haben, weil du an Jesus Christus gebunden bist. Freiheit heißt ja nicht Freiheit von allem. Funktioniert nicht. Beste Beispiel ist der Fallschirmspringer. Der hat große Freiheit, aber nur, weil er einen Fallschirm hat. Der Christ hat große Freiheit, aber nur, weil er Christus hat. Du bist berufen zum ewigen Leben. Du bist berufen zum großen Fest Gottes am Ende der Zeit. Das wird eine tolle Party werden. Ganz anders, als wir uns vielleicht vorstellen, auch als ich mir das vorstelle. Aber so spricht Jesus. Du bist berufen. Und du bist berufen, sein Zeuge zu sein. Das hatten wir schon mal ein bisschen mehr. Und Paulus nennt dieses Zeugesein auch noch anders. Er sagt, du bist auch berufen, prophetisch zu reden. Damit geht es jetzt nicht darum, dass sie Visionen haben und die Zukunft der Welt vorhersagen können. Das macht Gott in Einzelfällen auch. Prophetisch reden meint schlichtweg den Menschen und die Menschen an Gott erinnern und die Menschen zu Gott rufen und den Menschen immer wieder Hinweise dafür zu geben. Und dann sind wir jetzt angekommen bei unserem Text. Denn da wird auch einer berufen zum Propheten. Das hat er sich nicht ausgesucht. Das ist über ihn von Gott beschlossen. Der Mensch, um den es heute geht, ist Hesekiel. Hesekiel übersetzt so viel wie Gott wird stark sein. So könnte man es übersetzen. Es ist immer ein bisschen schwierig, ganz genau die Namen darzulegen. Also einer, in dem Gott sich stark machen will. Und bevor ich den Text lese, muss ich jetzt mit Ihnen die Vorgeschichte angucken, weil sonst, oder ich muss Ihnen 3 Kapitel vorlesen. Ich habe mich fürs Zusammenfassen entschieden. Es war das Jahr 587 vor Christus, da waren Sie noch nicht da und ich auch noch nicht. Aber in Gottes Gedanken, wer weiß. Da wurde Israel ins erste Exil geführt. Der König und die Oberschicht des Landes wurden nach Babylon verschleppt. Das war hart. Und einer von diesen Verschleppten war der junge Hesekiel. Ein junger Bursche, der Priester werden sollte. Ungeschickt. Der Tempel ist nämlich in Jerusalem. Was macht ein junger Priester am Euphratufer? Nix, der ist arbeitslos. Also theologisch zumindest. Und dieser junge Priester, der saß dann da irgendwo in Babylon am Ufer des Euphrat oder genauer genommen eines Euphratkanals in einem unreinen Land. Für Israel war das Ausland unreines Land. Und für die ganzen Israeliten dort war die große Frage, kann Gott hier überhaupt sein, wo er doch im Tempel wohnt? Kann Gott mit mir hier überhaupt was anfangen? Schafft das Gott überhaupt, in dieser Stelle da zu sein? Ich weiß nicht, haben Sie das auch schon mal gedacht? Dass Sie irgendwo waren, wo Sie dachten, also hier kann Gott, glaube ich, nichts mehr machen. Also hier kann Gott nicht sein. Also ob Gott hier was bewirken kann, keine Ahnung. In dieser Familie, in dieser Klasse, bei meiner Arbeit, Gott kommt da an seine Grenzen, ganz bestimmt, oder? Ist natürlich ein falscher Gedanke. Aber Israel hatte ihn und wir kennen ihn auch. Und da sitzt er nun am Seitenkanal des Euphrat, als Gott plötzlich hineinkommt in seine kleine Gedankenwelt. Und Gott kommt so gewaltig in diese Gedankenwelt hinein, dass es alles zerreißt, was man sich vorstellen kann. Seine ganze Vorstellungswelt. Der Himmel ist offen, heißt es an einer Stelle. Der bricht auf und plötzlich kann er das sehen, was wir nie sehen können. Es ist eine Vision, ein Tagesgesicht, also kein Traum. Ja, keine Spinnerei, sondern da kommt etwas, man müsste sagen, es öffnet sich plötzlich vor ihm der Himmel. Und er sieht in einer gewaltigen Vision 4 geflügelte Wesen, wir nennen sie auch die Cherubim, auch wenn es im Text so gar nicht steht. Ja, 4 geflügelte Wesen und er schaut die Wesen an und er sieht, die bewegen sich. Und sie haben einen Kopf mit 4 Gesichtern in jede Himmelsrichtung. Mensch, Löwe, Stier und Adler, die mächtigen Tiere der antiken Welt, in denen die Kräfte sind und die dann übrigens ganz am Rande erwähnt, später zu den Symbolen der Evangelisten werden, die nämlich auch Gott tragen. Denn diese 4, die sich bewegen können, da sind auch noch Räder dabei und die fahren vorwärts, rückwärts, aber auch hoch und runter und die Kraft, die das Ganze bewegt, ist der Geist Gottes, heißt es, also kein Motor, das ist der Motor Gottes Geist. Und dieses Ganze ist schon sehr gewaltig, aber dann sieht er, dass diese 4 eine Aufgabe haben. Sie tragen den Thron. Sie tragen den Thron Gottes. Plötzlich ist der Thron Gottes beweglich. Das war er schon mal gewesen in der alten Zeit, als Israel die Bundeslade noch hatte. Die hat man getragen. Das war der Fußschemel Gottes, den man weitergetragen hat, bis Gott sich wieder niedergelassen hat. Aber hier waren es keine Träger mit Fußschemeln mehr. Hier sind es Räder, hier ist es ein Gott, der in Bewegung kommt, der sich zu den Leuten hinbewegt, die weit weg sind, die denken, ich bin verloren, ich habe nichts zu tun, ich habe nichts zu sagen. Da bewegt er sich hin und wenn er diesen Thron genau angucken will, das kann er fast nicht, da sind Licht und Blitze und zwischen Licht und Blitzen sieht Hesekiel dann plötzlich eine Gestalt wie einen Menschen. Er weiß nicht, was das ist. Spätere haben es ganz klar gedeutet auf den Menschen Christus, Jesus, in dem Gott sich aufmacht und seinen Himmel verlässt und den Himmel öffnet und Bewegung kommt zu den Menschen, aber nicht getragen von den Cherubim, auch wenn die Engel an Weihnachten gesungen haben, sondern hinabgelassen in die Welt der Menschen. Doch da sind wir natürlich noch nicht. Wir sind ja bei Hesekiel. Er hat diese Offenbarung, so nennt er das. Er sieht das und das Ergebnis ist einfach das, was immer passiert. Wenn Sie in der Bibel Menschen erleben, die den offenen Himmel erleben, sagen die nicht Halleluja. Nee. Die sagen, die fallen alle immer erstmal zu Boden. Dieses Transzendente, dieses Andere ist so anders, dass das Herz des Menschen ganz klein wird und er niederfällt. Gott fürchtet. Haben wir im Katechismus so gelernt bei den Geboten, wir sollen Gott fürchten. Und lieb. Es fängt immer mit diesem an. Das ist eine Reaktion, die übrigens auch die Jünger haben, als sie Jesus auf dem Berg der Verklärung sehen und sehen, das ist mein lieber Sohn, da fallen sie genauso nieder wie Hesekiel. Und jetzt ist das passiert und er liegt auf seinem Angesicht und hört einen reden und jetzt kommt unser Predigtext. Ich lese Hesekiel 2, folgende. Und er, also der vom Thron, sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Ich mache gar nicht weiter. Ich mache es heute als Homilie. Also Vers für Vers. Und er sprach zu mir, Hesekiel redet jetzt selber, du Menschenkind, tritt auf deine Füße. Bei Menschenkind denken sie nichts weiter, ich weiß. Da steht im Hebräischen Ben Adam, Sohn Adams, Sohn des Menschen. Und wissen Sie, was da im Griechischen steht? Menschensohn. Haben Sie das Wort Menschensohn schon mal irgendwo gehört? Im Neuen Testament vielleicht? Von Jesus, der sich so nennt. Hier ist das erste Mal, dass das Wort Menschensohn sozusagen im biblischen Text auftritt. Aber hier ist es nicht Jesus, um den es geht. Hier ist es nur dieser kleine Hesekiel. Aber wie der Menschensohn später steht Hesekiel zwischen Gott und Mensch. Da steht der kleine Mensch und der gewaltige Gottesthron. Und er steht dazwischen, dieses Menschenkind. Denn er hat eine Aufgabe dazwischen, so wie Jesus später eine Aufgabe dazwischen hat. Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Die Luther-Übersetzung ist hier nicht ganz korrekt. Eigentlich heißt es, als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Hesekiel von sich aus ist gar nicht in der Lage, mit Gott in dieser Situation zu reden. Er muss von Gott aufgerichtet werden. Gott selber muss ihn hochholen. Ja? Der muss ihn sagen, seine Kraft, das will ausgedrückt damit, seine Kraft holt ihn hoch. Du und ich, wir sind von uns aus gar nicht in der Lage, diesem heiligen, gewaltigen Gott zu begegnen. Aber weil er mit uns zu tun haben will, schickt er seinen Geist und richtet uns genauso wie bei Hesekiel bis heute auf und schafft uns, der setzt uns in eine Situation, ihm gegenüber zu sein. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und er stellte mich auf meine Füße. Jetzt steht er da vor Gott. So bin ich, glaube ich, noch nie vor Gott gestanden wie Hesekiel. Aber manchmal steht man auch vor Gott. Und jetzt geht's weiter. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Es ist jetzt nicht die Zeit und die Stunde für Hesekiel, Gott einen Vortrag zu halten. Das können wir gut. Wir können Gott gut Vorträge halten. Wir wissen genau, was wir ihm zu sagen hatten. Das wäre nicht in Ordnung und da sollte er noch was machen und da hätte er auch noch was zu erledigen und wir finden sowieso und ist jetzt nicht die Zeit zum Vorträge halten. Hesekiel spürt das. Es geht ihm wie Hiob und wie anderen in der Bibel. Es gibt die Momente, wo man vor Gott keine Vorträge mehr hält, sondern wo man schweigt und wo man hört. Einfach nur zuhört. Zu dem, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, wieder du Menschenkind, Menschensohn, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen Tag, heutigen Tag, wieder mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Er bekommt einen Auftrag. Er wird gesendet. Er wird gesendet, von diesem Gott was zu sagen. Was er genau sagen soll, ist noch nicht gesagt. Nur so spricht Gott Jahwe. So spricht der lebendige Gott. Du hast den Auftrag von Gott, etwas dem Volk Israel zu sagen. Und gleich von vornherein wird ihm klar gemacht, du hast es mit ziemlich schwierigen Leuten zu tun. Hartherzigen. Es erinnert mich, als ich das erste Mal mich auf eine Pfarrstelle beworben habe. Sie können glücklich sein, das war nicht Wilhelmsdorf. Da habe ich mich beworben und dann haben die Leute bei mir im Dorf, die frommen Brüder, zu mir gesagt, Bruder, geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ich sage, wieso soll ich da nicht hingehen? Da ist harter Boden, harte Herzen. Da sitzen die Teufel auf der Simse in Wimse. Ja, lass das bleiben. Haben mich wirklich mehrere gesagt. Ich sage, also, ich sag, wenn ich da hingehe, ich habe einen Herrn, der kann den härtesten Boden aufbrechen. Aber es gibt es, dass Menschenherzen sehr, sehr hart sind gegen Gott. Und Achtung, aufpassen, wenn ich auch die Wilhelmsdorfer jetzt so rausgenommen habe, sind wir da wirklich vorgefeit? Israel auf jeden Fall war es nicht. Wer die Geschichte Israel anguckt, guckt, sieht das immer wieder. Gott tut Gutes, Gott tut Gutes, Gott tut Gutes. Sie meckern, sie murren, sie schimpfen, sie hadern, sie sind ja nie zufrieden. Das könnte auch bei manchen in Wilhelmsdorf so sein. Aber ich weiß es nicht so genau. Hesekiel auf jeden Fall bekommt die Botschaft an das Haus des Widerspruchs. Das Haus des Widerspruchs, also ein Haus, das dauernd sagt, aber ich weiß es besser. Aber ich will es anders. Aber du sollst es anders machen. Also doch die mit ihren Vorträgen an Gott. Er soll diesen Menschen etwas von Gott sagen. Das Spannende ist, sie gehorchen oder lassen es. Hesekiel, es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, wer glaubt und wer nicht glaubt. Es ist nicht deine Aufgabe zu sagen, wer es annimmt und wer es nicht annimmt. Du sollst es nur sagen. Darf ich ganz kurz mit Ihnen hüpfen? Ins Neue Testament? Sie und ich sind auch berufen. Nicht wie Hesekiel zum Haus Israel. Vielleicht Einzelne speziell auch. Aber wir sind berufen, das Wort von diesem Gott weiterzusagen. Wie heißt es in Matthäus am Abschluss? Die Konfirmanden lernen das immer. Geht hin in alle Welt. Und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist keine Spezialberufung für Pfarrer. Das ist eine für alle Christen. Hingehen. Menschen zu Jüngern machen, das heißt nichts anderes, als sie ihnen zu sagen von diesem Jesus, von dieser neuen Botschaft Gottes. Aber gehen wir zurück zu Hesekiel. Jetzt hat er einen Auftrag und es in seinem Herzen zieht im gleichen Moment die Angst ein, also in meinem Herzen zieht sie dann ein, wenn ich so einen Auftrag bekäme. Und deswegen macht Gott gleich weiter und du Menschenkind sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Zweimal gleich fürchte dich nicht, Gott ist größer. Du brauchst dir keine Sorge machen. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich und du wohnst unter Skorpionen, wirklich nette Lebensgefährten. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Also Gott hat ziemlich viel Erfahrung mit seinem Volk, wenn er sie dreimal Haus des Widerspruchs nennt. Und er hat viel Erfahrung mit uns Menschen überhaupt, denn Israel ist ja nicht anders als wir. Also, wir sind genauso ein Haus des Widerspruchs. Hab keine Angst, selbst wenn Skorpione und Dornen um dich herum sind, denn dein Gott ist sozusagen mit dir. Nun hat er seinen Auftrag, aber er weiß eigentlich immer noch nicht, was er sagen soll. Der nächste Schritt kommt. Auftrag, Zusage dessen, dass Gott dich hält, aber du Menschenkind, höre, was ich dir sage. Und, Achtung, widersprich nicht. Wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Jetzt soll er essen. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, dem Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Eine Schriftrolle außen und innen beschrieben, das heißt maximaler Inhalt. Ja, bei schönen Schriftrollen schreibt man nur auf eine Seite. Aber wenn man viel zu sagen hat, schreibt man zwei Seiten. Der Inhalt klingt nicht besonders ermutigend. Klage, Ach und Weh. Wer den Hesekiel liest als ganzes Buch, stellt fest, ein Drittel sind Gerichtsworte an Israel. Ein Drittel sind Gerichtsworte an die heidnischen Nachbarvölker. Und ein Drittel sind Verheißungen und Zusagen Gottes, wie sie kaum schöner in einem Buch zu finden sind. Eher weiter hinten. Es geht manchmal durch die Wahrnehmung dessen, was falsch ist, bis wir da ankommen, was Gott Gutes vorhat. Das soll er aufessen. Also ich gebe ja Esspapier, ne? Also schmeckt ganz gut, aber das war kein Esspapier. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine Symbolhandlung war oder ob das ein echtes Essen war. Weiß ich nicht. Lass ich mal offen. Aber es geht, glaube ich, nicht darum, das Papier in sich zu nehmen. Also es, glaube ich, das Ziel ist es nicht, die Bibel aufzuessen. Ne, die schmeckt auch nicht so lecker. Ne? Nee, nee. Das Ziel ist es, diese Worte die Gott hat, in sich aufzunehmen. Sie sollen ganz in dich hinein. Sie sollen ganz in diesen Hesekiel hinein. Er soll ganz von diesen Worten gefüllt und erfüllt sein. Das ist das Ziel Gottes. Und wie geht's weiter? Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen. Man könnte fast meinen, er fütterte ihn damit. So Stückchen für Stückchen. Da aß ich, zu essen. Bin ich rausgekommen? Ja. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Wenn das jetzt wie Honigtoast schmecken würde, wäre es gar nicht so schlecht, oder? Mit einem Mal wird das, was Gott zu sagen hat, trotz Wehklage und Ach, zu etwas, was ihm gut tut, was ihm innerlich gut tut. Der Prophet bekommt sozusagen von Gott Worte, die ihm gut tun, die ihn Mut machen, die ihn lebendig machen. Süß wie Honig. Wer die Bibel kennt, weiß, dass das Gleiche auch mal in der Offenbarung steht, wo man ein Buch isst und es so schmeckt. Und er weiß, dass in den Psalmen das steht, dass Gottes Wort eine Speise ist, die süß wie Honig einem schmeckt. Und wer das weiß, weiß es auch, wer die Bibel kennt, weiß vielleicht auch, dass Jeremia davon spricht, dass Gottes Wort ihm eine Speise ist. Und es ist ein Bild dafür, dass die Worte Gottes in uns hineinkommen sollen und uns dann innerlich verändern sollen. Hesekiel zieht dann los und wird Prophet. Das ist ja nicht dein direkter und mein direkter Auftrag. Wir müssen ja Gottes Wort auch noch ganz anders in uns aufnehmen. Im Neuen Testament wird das aufgegriffen, dieses Denken. Aufgegriffen in der Person Jesus Christus. Da heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dann heißt es irgendwann, dieses Wort in Jesus Christus wird dann wieder, geht zurück in den Himmel und kommt als Heiliger Geist zu uns und will in uns wohnen. Christ werden heißt nichts anderes als Gottes Wort in sich aufnehmen. Und zwar nicht in erster Linie durchs Essen, sondern indem ich Jesus Christus in meinem Herzen und Leben Raum gebe. Indem ich ihn in mein Denken hineinnehme. Indem er in mir wohnen darf. Und in dem Moment ist er in mir. Und die höchste Steigerung ist dann natürlich das Abendmahl. Im Abendmahl essen und trinken wir nämlich auch. Brot und Wein, ich weiß. Bei uns gibt es Traubensaft. Aber es sagt, dass wir diesen Jesus in uns aufnehmen und dass er dann von innen in uns wirkt. Um das Ganze sozusagen lebendig zu halten, verstehe ich es so, den Hesekiel an dieser Stelle, dass wir gerufen sind, Gottes Wort in uns aufzunehmen. Zum einen natürlich als Jesus Christus, den wir aufnehmen, aber vielleicht doch auch tatsächlich so, dass wir in diesem Wort lesen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich komme zum Schluss, auch wenn man noch vieles zu dem Text sagen könnte. Gebärde für euch. Heute haben wir gehört, ja, aus der Bibel, Jesus will in unser Herz kommen. Ja, Jesus will in unserem Herzen wohnen. Ja? Und Jesus kommt in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir sehen Jesus nicht, nein. Aber wir wissen, Jesus wohnt im Herzen und redet in mein Denken. Jesus sagt mir am Morgen, guten Morgen, Jesus liebe dich heute. Jesus redet zu mir Tag für Tag. Jesus sagt mir, Achtung, pass auf, Böses will in dein Herz kommen. Und ich will hören und sagen, danke, Jesus, ich will aufpassen. Böse soll nicht in mein Herz kommen. Jesus sagt aber auch zu mir, kommt Böses, hab keine Angst. Jesus, bin dein Freund, vergebe Schuld und beschütze dich. Jesus redet Tag für Tag in unsere Gedanken, unser Herz. Wir wollen Jesus hören und lernen, Jesus zu vertrauen. Ja. Diese Woche, ja, wollen wir schauen, wo Jesus zu uns redet, und wollen wir hören. Wichtig. Aber am wichtigsten ist, wir hören, Jesus liebt dich. Amen.